Ja, guten Morgen nochmal von mir an alle hier in Adelberg im Internet. Ich darf heute Morgen wieder euch aus Gottes Wort weitergeben und möchte heute damit beginnen, indem ich zu dem Thema, dass der Text, zu dem ich heute komme, mir eben vorgegeben hat, eine kleine Geschichte vorlesen, die ich in der Vorbereitung gefunden habe und sehr, sehr passend fand. Ich muss dazu sagen, der Mann, der sie erzählt, ich kenne ihn nicht, das ist aus einem Geschichtsband, aber die Geschichte fand ich doch sehr eindrücklich. Otto Funke berichtet von einer netten Begegnung mit einem Schuljungen auf der Landstraße von Bremen nach Horn. Der Kleine musste nachsitzen, hat auch Prügel bekommen und nun schlenderte er nach Hause zu seiner Tante. Funke fragte nach seinen Eltern. Die wären in Konstantinopel, da hätte sein Vater ein Geschäft. Die Eltern hätten ihn als kleines Kind nach Deutschland gebracht. Hier sollte er in die Schule gehen. Später, so nach 7 Jahren, würden sie ihn zu sich holen. Er freute sich schon darauf, seine Eltern zu sehen, seine Geschwister, die er gar nicht kenne. Neulich sagte er, hätte ihm seine Mutter geschrieben, dass er mit einem großen Dampfer ankäme. Die Eltern würden mit weißen Tüchern winken und sie würden sich umarmen und stark freuen. Dort wäre es so schön wie im Paradies. Der Junge schwärmte richtig über seine Begegnung mit seinen Eltern, vor allem, weil er dann im Geschäft seines Vaters arbeiten könne und immer bei ihm bliebe. Er fügte hinzu, siehst du, darauf freue ich mich so sehr und denke immer daran, wenn ich ochsen muss und morgens und wenn ich aufstehe und auch wenn ich Liebe kriege und dann werde ich immer wieder froh. Funke betonte, dass der Schuljunge mit seiner Freude ihn beschämt hätte. Und ich denke, die Analogie, die diese Geschichte in sich trägt, dürfte jedem klar geworden sein. Und wie in dieser Geschichte geht es heute um Hoffnung. Um Hoffnung. Und was eben die Hoffnung mit uns tun kann und auch soll. Wir befinden uns immer noch im Titusbrief, schon eine ganze Weile. Und eben im Titusbrief, das ist hoffentlich mittlerweile allen deutlich geworden, ist der Hauptfokus darauf, was für ein Leben der Glaube, den wir haben, hervorbringen soll. Es ging eben im ersten Kapitel schon um das Negativbeispiel, um Menschen, von denen es heißt, dass sie vorgeben, Gott zu kennen, aber ihn durch ihre Werke verleugnen. Um dann im zweiten Kapitel dahin überzugehen, dass es bei uns genau andersrum sein soll, dass unser Leben eine starke Untermauerung und ein Zeugnis und eine Bestätigung für unseren Glauben sein kann. Eine Bestätigung dafür, dass dieser Glaube real ist, weil er real Menschen verändert, Dinge bewirkt. Und nach einigen ganz praktischen Anweisungen, die eben auch zeigen sollten, es geht nicht nur darum, einen bestimmten religiösen Teil seinem Leben hinzuzufügen, sondern wirklich auch das normale Soziale, diesen Teil seines Lebens davon verändern zu lassen, ging es dann, oder haben wir letztes Mal begonnen, den Abschnitt ab Kapitel 2, Vers 11 zu betrachten. Obwohl dann Paulus diesen Zusammenhang zeigt, wo diese Zahnräder von Glaube und Leben ineinander greifen und wie. Und beim letzten Mal, ich lese nochmal die Verse 11 und 12, die wir dort betrachtet hatten. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Hier wurden wir erinnert an die Gnade Gottes, wie sie erschienen ist, heilbringend für alle Menschen. Die Gnade Gottes hing darin, dass Jesus erschienen ist, dass Jesus Mensch wurde und wie er dadurch das Heil zu allen Menschen gebracht hat. Dass Gottes Sohn, Jesus, Mensch wurde und trotz seiner Sinnlosigkeit am Ostern, am Kreuz, sich hat kreuzigen lassen, gestorben ist für unsere Sünden, uns damit den Weg zu Gott aufgetan hat, uns verlorenen Sündern, denn das steckt ja auch darin, wir brauchten Heil, wir waren verloren, wir wären alle in alle Ewigkeit zur Hölle gefahren, das wissen wir und bekennen es als Christen, aber in diesen Zustand hinein hat Gott seinen Sohn gesandt, der an unserer Stelle gestorben ist, damit wir unverdient gerettet werden können. Und diese Lehre, das zu wissen, das zu glauben, das heißt hier, das nimmt uns in Zucht, oder ich hatte gesagt, nach anderer Übersetzung, das erzieht uns, das kann nicht ohne Wirkung bleiben, so eine gewaltige Tatsache zu glauben und zu bekennen. Und so heißt es, das allein zu glauben, erzieht uns, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen, hatten wir auch schon betrachtet, die Gottlosigkeit einfach die Ferne von Gott, Gott zu verachten, ohne Gott zu leben und zusätzlich die weltlichen Begierden eben triebgesteuert zu leben, zu tun, wonach mich gelüstet. Es treibt uns dazu, das zu verleugnen, eben das nicht zu tun, sondern eben zu beginnen, nach dem Motto zu leben, wenn er für mich starb, will ich für ihn leben. Die Begierden verleugnen und stattdessen ja das Gegenteil von triebgesteuert zu sein, eben besonnen zu leben, bewusst überlegt, für Gott zu leben, nach seinem Willen zu suchen und dazu eben gerecht und gottesfürchtig. Und das in der jetzigen Weltzeit, in dieser Zeit, in dieser Welt, in der eben das genaue Gegenteil sonst der Fall ist, in der sonst eben nicht zu Gottes Ehre gelebt wird, in der sonst weiterhin Gottlosigkeit und weltliche Begierden, ja, bestimmend sind. Aber in Vers 13 nun geht er weiter und fügt eine andere Sache an, die uns genauso zu diesen Dingen erzieht, lehrt, treibt, in Zucht nimmt. Die Gnade ist erschienen und nimmt uns in Zucht, so zu leben. Und wir tun das, indem noch etwas anderes in uns wirkt, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten. Und das ist unser Vers heute, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Wir leben als Christen nicht nur im Rückblick auf das, was Gott getan hat, sondern auch im Vorausblick auf das, was Gott noch tun wird und versprochen hat zu tun. Und die Dinge, die ja, in der Vergangenheit ist eben diese Grundlage gelegt worden und dieses große Opfer von Gott gebracht worden. Und in Zukunft wird die ganze Fülle dessen, was er uns damit schenkt, zum Ausdruck kommen, wird erfahrbar worden in noch viel tieferer und vollkommener Art und Weise, wie das jetzt schon in Teilen der Fall ist natürlich. Und in diesem Rückblick auf das eine und Vorausblick auf das andere sollen wir in der jetzigen Welt, im Hier und Jetzt leben, verändert anders. Und nachdem wir beim letzten Mal diesen Rückblick zu betonen, zu betrachten, der Einfluss auf uns haben soll und muss, wollen wir uns heute diesem Ausblick eben widmen, dieser Vorausschau, eben der Hoffnung, worauf hoffen wir Christen. Und ich bin auch, es folgen ja noch andere Einzelheiten im Vers 14 und so weiter, aber ich bin wirklich heute bei diesem Begriff der glückseligen Hoffnung hängen geblieben, um ganz speziell darauf heute den Blick zu richten und die Gedanken, dass wir dafür heute hoffentlich eine neue Sicht bekommen. Und dass diese Hoffnung eben in uns realer und präsenter werden darf. Und darauf möchte ich ja einerseits betrachten und darüber sprechen. Zuerst Vielleicht hat es manch einer andersrum gemacht, aber zuerst zu betrachten, was diese Hoffnung tut, wie schon etwas angeklungen, und zum anderen, was diese Hoffnung ist. Was ist das eigentlich, was vor uns liegt? Was dieses große Verlangen in uns auslösen soll, es zu bekommen. Was tut die Hoffnung? Was bewirkt sie? Was soll am Ende dabei in uns, in unserem Leben herausspringen? Ja, das soll der erste Punkt sein. Was bewirkt Hoffnung? Nun, zuerst möchte ich aber darum in den Raum stellen, was ist Hoffnung? Worüber sprechen wir eigentlich? Hoffnung ist natürlich eine Sache, die ganz grundlegend ist in der Bibel und auch für das Leben des Christen. Es ist eine dieser drei Grundtugenden, die ganz oft zusammen genannt werden. Glaube, Hoffnung und Liebe, die bekannteste Stelle davon dürfte sein 1. Korinther 13, wo der Apostel eben 1. Korinther 13, Vers 13, wo der Apostel Paulus eben auch schreibt: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Also er nimmt diese drei Dinge, Glaube, Hoffnung und Liebe, und sagt, das ist es, was die Grundlage ausmacht, was das Christenleben ausmacht. Und auch eine andere Stelle kann ich noch vorlesen, 1. Thessalonicher 1,3. Dort schreibt wiederum der Apostel Paulus dort an die Thessalonicher, an die Gemeinde in Thessalonich, und ich lese ab Vers 2, er beschreibt sie damit: Wir danken Gott allezeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Warum? Indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Also auch hier, und er beschreibt eben, wir danken Gott, weil genau diese drei Dinge in eurem Leben sichtbar werden, wirklich sichtbar. Euer Glaube und euer Werk darin, eure Bemühungen in der Liebe und das standhafte Ausharren in der Hoffnung. Sie waren geprägt von diesen drei Elementen in ihrem Leben, und das bringt ihn zum Danken. Und heute wollen wir uns eben diesem Element der Hoffnung widmen. Was ist Hoffnung? Der Duden beschreibt Hoffnung so: Es ist eine Zuversicht und Optimismus auf das, was die Zukunft bringen wird. Zuversicht, Optimismus auf die Zukunft ausgerichtet. Nun, und klar dürfte und sollte sein, dass für unsere Hoffnung wir hoffentlich nicht die Worte Zuversicht und Optimismus gebrauchen, vor allem nicht Optimismus. Es ist nicht nur ein bloßer Optimismus, dass alles schon gut werden wird. Viele haben so eine Hoffnung, aber diese Hoffnung ist nicht die, die wir haben, und auch nicht die, zu der wir raten, einfach ein aufs Blaue zugehen und zu hoffen, das wird schon irgendwie werden. Nein, unsere Hoffnung ist so sicher, wie Gott glaubwürdig ist. Und das kam auch schon zu Beginn des Titusbriefes zum Ausdruck. Schon im zweiten Vers, er beginnt seinen Brief mit: Aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, also auch wieder die Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Also Gott kann nicht lügen, weil es seinem Wesen einfach völlig fremd und andersartig wäre. Gott kann nicht lügen, und er hat das versprochen. Und so glaubwürdig wie Gott ist, so sicher ist die Hoffnung, die wir haben dürfen und können und sollen und müssen. So sicher ist unsere Hoffnung. Kein Optimismus, sondern eine feste, ja, da wäre doch wieder dieses Wort Zuversicht. Das ist Hoffnung. Sie ist sicher. Und auf der anderen Seite, und da hat der Duden natürlich recht, Hoffnung ist immer auf die Zukunft ausgerichtet. Immer auf das Zukünftige. Wenn unser Leben von Hoffnung geprägt ist, bedeutet das, dass wir eine gute Zukunft erwarten. Und wie gesagt, diese Hoffnung soll etwas tun mit unserem Leben. Wie zeigt sich Hoffnung in unserem Leben? Sie zeigt sich darin, dass wir das jetzige Leben bereit sind, für das Zukünftige zu opfern. Oder eigentlich genauer, ja, das jetzige Leben Jesus zu opfern, der uns eine bessere Zukunft verheißen hat. Und als Beispiele dafür, wie Gläubige das getan haben, möchte ich in den Hebräerbrief gehen, in das 11. Kapitel, wo ganz viel davon geschrieben wird und einige von den Stellen daraus vorlesen. Und es beginnt schon in Vers 1 damit, Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 1, dass eben dieses Thema angesprochen wird. Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft. Also ist schon dieser Zusammenhang Glaube und Hoffnung. Hoffnung ist letztlich Glaube, der auf die Zukunft gerichtet ist. Glaube, der auf die Zukunft gerichtet ist. Ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Glaube und auf die eben, in dem Sinne auch Hoffnung. Und nun werden uns einige Persönlichkeiten des Alten Testaments, Menschen, die zu dieser Zeit gelebt haben, aufgezählt, die eben, bei denen dieser Glaube und diese Hoffnung in ihrem Leben zum Ausdruck gekommen ist. Und als nächstes möchte ich lesen die Verse 13 bis 16, Hebräer 11, 13 bis 16. Denn alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben. Sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Fremdlinge und Wanderer ohne Bürgerrecht sind auf Erden. Denn die solches sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Also wenn ich Fremdling bin, dann suche ich eine Heimat. Ich bin hier fremd, und weil ich woanders hingehöre. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, dorthin zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Also hier wird eben das beschrieben, hier wird es als Glaube beschrieben, aber wie gesagt, Hoffnung ist Glaube, der auf die Zukunft gerichtet ist, und darum geht es hier. Diese Menschen lebten im Hier und Jetzt, im jetzigen Weltlauf, aber waren bereit und, wie es hier heißt, haben es willkommen geheißen, also ja, positiv angenommen, hier Fremdlinge zu sein, hier nicht dazu zu gehören, hier Opfer auf sich zu nehmen, Entsagung, weil sie woanders hin wollten, weil sie auf etwas anderes ihre Hoffnung setzen wollten, auf eine Stadt, von der es heißt, die Gott ihnen bereitet hat. In dieser Hoffnung lebten sie und waren deshalb bereit, eben das auf sich zu nehmen. Und als nächstes wird uns als Beispiel Mose, also nicht als nächstes, aber als nächstes lese ich, vom Beispiel Moses, nämlich ab Vers 24, der hier eben auch in diesem Zusammenhang genannt wird, Hebräer 11, 24. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Also auch Mose ein ganz konkretes Beispiel, der die Chance hatte, im Hier und Jetzt, also nicht jetzt, damals, in seinem damaligen Hier und Jetzt, Reichtum und Schätze zu haben und Vorrechte und Freuden, und war bereit, ganz bewusst diese abzulehnen und zurückzuweisen für das Zukünftige. Wie es hier genannt wird, er nahm die Schmach des Christus für größeren Reichtum an, weil er die Belohnung ansah, nämlich die Belohnung, die Gott denen geben würde, die in dieser sündigen Welt ihm nachfolgen und sich zu ihm stellen. Und daraufhin waren noch weitere vorgelesen, und ich möchte nicht alles lesen, aber ich steige in Vers 35 wieder ein und lese, wo nun ohne Namen verschiedene Beispiele genannt wurden, wie was Heilige durch die Zeit, also gläubige Menschen, die Gott folgten, erlebt haben. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, Segen. Andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Wieder aus der Hoffnung auf das Zukünftige ließen sie sich sogar martern, also grausam hinrichten. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, sie erlitten den Tod durch Schwert, sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfellen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde, und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet wurden. Und was wir am Ende etwas kryptisch nochmal zum Ausdruck gebracht wird, ist letztlich, dass sie es da noch nicht erlangt haben, aber noch erlangen werden, nämlich das, worauf sie in Wahrheit gehofft haben und weshalb sie bereit waren, all das auf sich zu nehmen. Die Hoffnung, die Gott ihnen bereitet hat. Sie waren bereit, das jetzige Gott zu opfern, weil er ihnen ein besseres zukünftiges versprochen hat. Und sie lebten aus dieser Hoffnung. Und das noch größere Beispiel dafür und Vorbild dafür finden wir nun in Kapitel 12, den ersten Versen, den Herrn Jesus selbst. Ich lese Hebräer 12, Abvers 2. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Also hier auch wird uns Jesus vorangestellt und gesagt, und er ging durch die Leiden, die er zu ertragen hatte, um der vor ihm liegenden Freude willen. Eben auch um seiner festen, sicheren Hoffnung auf das, was dadurch kommen würde, dass er diese Leiden auf sich nimmt. Leben aus Hoffnung. Aus Hoffnung leben bedeutet, das jetzige Leben bereitwillig hinzugeben, weil ja das zukünftige kommt. Nun kann sich das aber auf in unterschiedlichen Situationen auch unterschiedlich niederschlagen. Unterschiedliche Lebenssituationen fordern unsere Hoffnung auf unterschiedliche Art und Weise heraus und bringen sie auf unterschiedliche Art und Weise oder geben uns Gelegenheit, sie auf unterschiedliche Art und Weise zum Ausdruck zu bringen. Das eine, was hier in diesen Versen am stärksten nahezu hauptsächlich durchscheint, ist der erste Punkt, nämlich das Ertragen von jetzigen Leiden. Das war auch damals die Absicht im Hebräerbrief, weil es eben ganz speziell an Menschen ging, die in leidvollen Situationen sich befunden haben, beziehungsweise in einer Situation, in der sie in der Gefahr standen, für ihren Glauben Leid zu ertragen. Und so wie diese gilt eben, oder ja, wir haben gelesen, warum taten sie das? Sie hatten Hoffnung. Sie hofften auf etwas Größeres und waren deshalb bereit, das jetzige Leid zu ertragen. Die Verfolgung, die Ablehnung, Spott, Mangel, Fremdlingsein, wie gesagt. Denn sie wussten, sie tragen es für etwas Besseres. Die zukünftige Hoffnung hängt mit daran. Und ja, der Herr gibt auch heute noch viel, also in anderen Ländern natürlich viel mehr, da brauchen wir nicht davon reden. Auch in den vergangenen Tagen habe ich Berichte gelesen, auch aus manchen Ländern, wo man es nicht so erwartet. In diesem Fall waren es Mexiko und Myanmar, wo jeweils jemand wegen seiner Bekehrung zu Christus aus seinem Dorf vertrieben wurde und dann doch mittellos davonziehen musste. Leiden ertragen um der Gerechtigkeit willen, um der Hoffnung willen. Und ja, Gott lässt unsere Situation zu und führt Kinder Gottes in unsere Situation und will darin auch unsere Hoffnung sehen. Ja, wir können ihn dadurch in so einer Situation verherrlichen. Allerdings möchte ich auch ansprechen, nicht nur in Leiden, die um des Glaubens willen geschehen, kann die Hoffnung zum Ausdruck gebracht werden, sondern auch in Leiden, die uns in dieser Welt treffen, die in erster Linie erstmal gar nichts mit der zukünftigen Hoffnung zu tun zu haben scheinen. Paulus schreibt, und das gilt natürlich auch wieder zuallererst für die Leiden, die um der Gerechtigkeit willen geschehen, aber wir merken, die Wirkung geht weiter, wenn Paulus in Römer 8, 18 schreibt, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Also, dass das, was wir jetzt zu erleiden haben, nicht ja, verschwindet hinter dem, was kommen wird. Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir ein Buch eingefallen, das ich mal in einem christlichen Online-Shop gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie christlich dieses Buch ist, weil diese Person auch sehr viel weltlich angesehen ist und vor weltlichen Leuten, Ungläubigen auftritt. Aber es ist ein Mann namens, also ich weiß nicht, wie viel Evangelium in seiner Verkündigung steckt, muss ich ehrlich sagen, aber allein dieses Zeugnis, was dort steht, das ist ein Mann, der heißt, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, Nick Vujicic. Ein Mann, der ohne Arme und ohne Beine auf die Welt gekommen ist. Dieser Mann reist um die Welt und hält Motivationsvorträge. Und in der Beschreibung seines Buchs steht das Zitat von ihm, dass er sagt, ohne Arme und ohne Beine ist nicht halb so schlimm wie ohne Hoffnung. Und ja, ich weiß nichts Näheres nun über diesen Mann, aber er scheint diese Hoffnung zu haben und große Freude an dieser Hoffnung zu haben, und ich hoffe, dass sie auf Jesus ist, und es fordert uns natürlich heraus. Ist die Hoffnung so gut, die wir bekommen, was Gott uns verheißen hat, besser als Arme und Beine zu verlieren? Ist es das? Jesus sagt, und das erinnert ja daran, es ist besser, man hackt sich den Arm ab, als mit allen Gliedmaßen in die Verdammnis zu fahren. Und das soll nicht jetzt herablassen, ich hoffe, ich komme auch nicht so rüber gegen Leute, die eben momentan leiden und darunter leiden und ächzen unter bestimmten Lebensumständen. Aber es soll vielmehr die Ermutigung sein von Gottes Wort, dass Gott uns ein Geschenk gemacht hat, das auch jetziges Leid überwinden kann, und dass der Blick darauf, zu dem ich ermutigen will, auch in diesen Situationen die Kraft trägt, Freude dennoch zu haben. Leiden ertragen, um der Hoffnung willen. Aber nicht nur in leidvollen Situationen kann die Hoffnung oder soll und muss die Hoffnung zum Ausdruck kommen. Nicht nur in leidvollen Situationen. Und speziell im Titusbrief, und jetzt kommen wir eigentlich auch erst zum Thema, denn dort geht es gerade um die anderen Situationen hauptsächlich. Denn im Titusbrief sind wir auch aufgefordert, aus Hoffnung zu leben, aber nicht nur zu ertragen, sondern gerade diese Hoffnung soll ja das hervorbringen, wie ich schon gesagt hatte, dass wir die Gottlosigkeit und weltlichen Begierden verleugnen und besonnen, gerecht und gottessüchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Und das ist das Heiligung. Nicht nur im Ertragen von Leiden kommt Hoffnung zum Ausdruck, sondern auch darin, in dieser Welt Gott wohlgefällig zu leben, sich zu heiligen. Oder der erste Johannesbrief drückt es nochmal anders aus. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, und ich lese die Verse 2 und 3. Dort schreibt der Apostel Johannes, 1. Johannesbrief, Kapitel 3, ab Vers 2. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und dann, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich, wie er rein ist. Jeder, der diese Hoffnung wirklich hat, der beginnt sich zu reinigen, zu heiligen. Der hofft auf ihn und freut sich an ihm und will ihm gefallen und ihm gleich werden. Der will sich man könnte es auch so ausdrücken, diesen Zukünftigen schon anpassen. Der will nicht mehr leben, wie es sich gehört in dieser Welt, in der er jetzt lebt, sondern in der, wo er hofft, hinzukommen. Und deshalb leben wir in dieser Welt als Fremdlinge, die eigentlich woanders hingehören. Und daraus fließt eben aus dieser Hoffnung auch der Drang zur Heiligung. Ich will einmal bei Gott sein, bei Gott leben. Willst du das? Ich meine, bei Gott im Himmel wird es viele Dinge ja nicht geben, an denen man hier Freude haben kann. Nämlich alles, was Sünde bedeutet. Das wird es dort alles nicht mehr geben. Also wer hier Freude daran hat, vielleicht schlecht über andere zu reden, das wird es im Himmel nicht mehr geben. Da kann man sich jetzt schon dran gewöhnen, das aufzuhören. Oder wer an gewissen, sonst an dem gesamten sündigen Unterhaltungsprogramm, das diese Welt zu bieten hat, darin seine große Freude sucht, das wird es dort nicht mehr geben. Leben wir hier schon wie Himmelsbürger, die sich an Gott freuen und an Heiligkeit und Gerechtigkeit und nicht an der Sünde und die Gott gefallen wollen, so wie es dort der Fall sein wird. Aus Hoffnung sollen wir uns heiligen. Aber das ist nicht das Einzige, oder? Ja, es kommt noch ein dritter Punkt und der kommt dann in Vers 14. Ich lese ab Verse 13 und 14, Titus 2, 13 und 14. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Und auch hier, das steht in der Verbindung dann zu dieser Hoffnung. Auch eben natürlich zu dem, was der Herr für uns getan hat, Rückblick, aber auch Vorausblick. Wir sollen eifrig sein, gute Werke zu tun. Und auch das ist ein Punkt, der viel an anderen Bibelstellen im Zusammenhang mit der Hoffnung gebracht wird, besonders mit der Wiederkunft. Und ein sehr eindrückliches Bild dafür liefert Jesus in Lukas 19 mit dem Gleichnis der anvertrauten Pfunden. Lukas Evangelium Kapitel 19. Und ich lese gar nicht das Ganze, denn es dürfte bekannt sein. Das Bild ist, ein reicher Mann ging, oder ich lese doch ab Vers 12. Er sprach nun, Jesus, ein Edelmann zog in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen und dann wiederzukommen. Und er rief 10 seiner Knechte, gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Handelt, bis ich wiederkomme. Und am Ende wird dann eben natürlich auch wird Bilanz gezogen und gesehen, wer hat wie viel gehandelt. Und sie werden belohnt, nachdem wie viel sie gehandelt haben. Und dem unterliegt natürlich dieser Gedanke, jetzt ist eine Übergangszeit und die gute Zeit kommt, wenn mein Herr wiederkommt, um sein Reich aufzurichten. In diesem Reich möchte ich leben. Und ich habe jetzt in dieser Übergangszeit die Möglichkeit, schon Dinge für dieses Zukünftige zu tun. Also will ich jetzt eifrig sein, das vorzubereiten. Will ich jetzt eifrig sein, für das Zukünftige zu arbeiten. Denn jetzt bin ich Fremdling, jetzt bin ich unterwegs im Zwischenstadium, im Zukünftigen. Darauf hoffe ich, dort zu leben, dort meine Freude und mein Glück zu finden. Also möchte ich im Hier und Jetzt eifrig sein, wie Jesus es eben wünscht, gute Werke zu tun. Eifrig sein, danach zu suchen, zu streben, Ausschau zu halten. Wie kann ich jetzt meinem Herrn dienen, der wiederkommen wird? Um dann eben auch von ihm die Ehre dafür zu bekommen, wie es dann genannt wird. Eben von ihm zu hören, wie es dann auch in diesem Gleichnis heißt, wohl dir, du guter und treuer Knecht. Wie sehr hoffen wir auf dieses Zukünftige und auf dieses Wiedersehen mit unserem Herrn, was auch speziell in den Versen 13 und 14 dann ganz konkreter noch geschildert wird im Titusbrief. Wie sehr hoffen wir darauf, dass wir wirklich auf diesen Moment leben wollen und bis dahin so gelebt haben wollen, wie es ihm gefällt und nicht uns hier den Freuden hingegeben zu haben. Wenn wir wirklich diese Hoffnung haben, dann muss uns das treiben, jetzt möglichst viel aus dieser Zeit für das Zukünftige herauszuschinden. Diesem Herrn zu dienen, auf die Weise, wie wir es nur jetzt können und dann nicht mehr. Jetzt können wir den Herrn auf unterschiedlichste Arten verherrlichen, wie wir es in Zukunft nicht mehr können. Jetzt können Menschen bekehrt und gerettet werden, dann nicht mehr. Auch eine Sichtweise darauf, jetzt können wir den Herrn auch ehren, indem wir der Sünde absagen und vor ihr fliehen und trotz all dem sündigen Drang sagen, nein Herr, ich will dir gehorchen. In Zukunft wird dieser Drang weg sein. Jetzt können wir den Herrn auf diese besondere Art noch verherrlichen. Wenn wir wirklich diese Hoffnung haben, tun wir es. die eben das, wie gesagt, Heiligung und genauso eben jetzt zu suchen und einfach fleißig ihm zu dienen, sein Reich, seine Gemeinde zu bauen auf Erden, auf unterschiedlichste Art, auf unterschiedlichste Art. Das heißt, nicht nur Traktate verteilen gilt am Ende, sondern unterschiedlichste Dinge, die einfach für den Herrn getan werden. Dazu gehört auch die, sich in die eigene Familie zu investieren oder auch eben in die Ortsgemeinde, in unterschiedlichste Dinge. Und jeder muss selbst vor Gott im Gebet abwägen, wo sein Platz ist. Aber die Frage ist, bin ich eifrig, Dinge für den Herrn zu tun oder bin ich eifrig, auf dem Sofa zu liegen und nichts zu tun? Darin zeigt sich auch meine Hoffnung. Lebe ich wirklich für das Zukünftige? Bin ich hier Fremdling und verlange nach dem zukünftigen Land, wie es eben auch von Abraham vorher in Hebräer 11 gesagt war? Hoffnung zeigt sich nicht nur in leidvollen Situationen, sondern auch besonders in den Zeiten, in denen wir eigentlich kein Leid hätten, in denen wir es uns gut gehen lassen könnten. Aber wenn wir diese Hoffnung und diesen Glauben haben auf das Zukünftige, dann werden wir auch in diesen Zeiten uns eben nicht dieser Ruhe hingeben, sondern danach streben, dennoch weiter für das Zukünftige zu leben und darauf zu hoffen. Hoffnung. Was die Hoffnung bewirkt. Das war das Erste, was ich weitergeben wollte. Und das andere und ist, was ist denn nun die Hoffnung? Denn, wie gesagt, es geht wirklich um die Hoffnung. Man soll nicht am Ende hier rausgehen und nur daran denken, oh, ich muss fleißiger sein, ich muss mich mehr anstrengen. Ja? Sondern es soll darum gehen, die lebendige Hoffnung treibt dazu, fleißig zu sein. Also der Gedanke soll nicht sein, ich muss mich mehr anstrengen, sondern Herr, ich merke, dass mir Hoffnung mangelt, hilf mir in Hoffnung zu wachsen, um dir auch mehr so zu dienen, wie du es möchtest. In Hoffnung sollen wir zunehmen. Der Herr hat uns eine wunderbare Zukunft versprochen und nicht nur in dem Sinn, dass er uns vor der Hölle rettet. Ja? Der Himmel ist nicht nur das kleinere Übel vor der Hölle. Sondern es ist wirklich der Ort, auf den unsere Hoffnung, nach dem unser Verlangen gerichtet sein sollte. Und es wäre tragisch, wenn wir nicht so leben würden, sondern, ja, wenn das in unserem Verhalten nicht zum Ausdruck kommen würde. Aber natürlich wirft das nun die Frage auf, okay, woher, was, wenn ich diese Hoffnung eben irgendwie nicht so in mir trage, ja? Was, wenn wirklich, und das kann sein, für manchen der Himmel eben weniger wirklich der Ort der Begierde ist. Und wie sehr diese Hoffnung in unserem Leben sich niederschlägt, zwei Gründe dafür stehen in unserem Text, wie sie beschrieben wird. Titus 2, 13, indem wir das Wort davor und das Wort danach, die glückselige Hoffnung erwarten. Also es hängt letztlich daran, ist diese Hoffnung für dich glückselig? Und auf der anderen Seite erwartest du sie. Und ich muss schon sagen, das Erwarten wird beim nächsten Mal kommen. Aber ich möchte mich jetzt noch dem widmen, ist diese Hoffnung glückselig für dich? Und ich bin natürlich überzeugt, dass viele unter euch sich diese Frage überhaupt nicht stellt. Dass viele hier sitzen, die sich mit ernstem Verlangen nach der ewigen Herrlichkeit sehnen und auch diese Hoffnung haben und sie sich auch im Leben niederschlägt dadurch. Entweder weil sie in ihrem Lauf mit Christus ihn so lieb gewonnen haben, dass sie wie Paulus nur noch bei ihm sein wollen. Oder eben, und das ist natürlich auch ein Teil, dass wenn man als Christ viel Leid erlebt hat oder erlebt, dann wächst natürlich auch automatisch das Verlangen, da herauszukommen und beim Herrn zu sein. Aber es kann auch anders sein. Und als Beispiel dafür dient mir ein Gespräch, das ich vor kurzem mit einem Ungläubigen hatte, der ganz offen reflektiert gesagt hat, für ihn ist der Himmel eigentlich kein erstrebenswerter Ort. Kein Ort, wo, also wirklich in dem Sinne maximal das kleinere Übel vor der Hölle, wenn er sich jetzt entscheiden müsste. Ein ewiger, unendlicher Zustand, unter dem er sich nicht viel vorstellen kann. Viele Dinge, die ihm jetzt Spaß machen, sind dort wohl verboten. Und das eben der Zustand in alle Ewigkeit, keine Veränderung. Und ein Christ würde das zwar nicht, dem nicht so zustimmen, aber, und ich spreche aus Erfahrung, die Tendenz kann in eine ähnliche Richtung gehen, dass die Hoffnung eben nicht wirklich in dieser Form für uns glückselig ist. Wie kann das sein? Wie gesagt, bei dem, mit dem ich geredet habe, war eben ein großer Punkt, dass er sich, das, was er sich darunter vorstellen konnte, nicht das war, was eben seine Verlangen jetzt und seine, ja, es ihm Freude bereitet, ja, was seine Verlangen stillen würde. Vieles, was ihm Spaß macht, würde dort fehlen, ja. Möglicherweise sein Hobby, sein Sport, also, so wie man den Himmel sonst beschrieben kriegt, klingt das nicht so nach einem Ort, wo ständig Fußball gespielt wird. Oder Computer gezockt, ja. Es ist sogar leider davon auszugehen, dass diese ganzen elektronischen Bespaßungsmittel im Himmel wahrscheinlich nicht mehr vorhanden sein werden. Jetzt können wir uns darauf freuen. Es wird, ja, auch und auch allein die Tatsache, es gibt keine Probleme mehr, keine Veränderungen, aber irgendwo macht es doch auch den Reiz des Lebens irgendwo aus. Das heißt sogar in der Offenbarung, es wird kein Meer mehr geben und das ist doch auch was Schönes. Worauf freuen wir uns eigentlich? Was macht die Glückseligkeit aus des Himmels? Und hier gilt zu bedenken, wenn der Himmel nicht die Erfüllung unserer Sehnsüchte ist, so wie es beschrieben wird, dann liegt es nicht daran, dass etwas mit dem Himmel nicht stimmt, sondern dass etwas mit unseren Sehnsüchten nicht stimmt. Der Himmel birgt die Erfüllung aller Verlangen, die das neue Herz in sich trägt. Das neue, das erneuerte, das neue von Gott geschaffene Herz. Ein sündiger Mensch würde sich im Himmel tatsächlich nicht wohlfühlen, davon bin ich überzeugt. Und das sollte uns auch gar nicht überraschen, denn das stimmt völlig mit dem Evangelium überein, diese Tatsache und Erwartung. Denn wer wirklich an das Evangelium gläubig geworden ist, wer seine Sündhaftigkeit erkannt hat, der hat ja damit auch erkannt, wer sie wirklich erkannt hat, ich habe nicht nur manchmal schlechte Dinge getan, sondern ich bin im Wesen schlecht und bin deshalb gar nicht fähig, gute Dinge zu wollen. Der Schlüssel, dass der Himmel himmlisch wird, liegt darin, dass wir neu gemacht werden und damit auch unsere Verlangen. Aber das Gute ist, das ist uns verheißen. Wir hatten es vorher schon gelesen in 1. Johannes 3. Ich kann es nochmal ganz kurz, nur einfach um es gesagt zu haben. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Wir wissen, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er wird. Ja. Eine wunderbare Teil unserer Hoffnung ist, wir werden dort anders sein. Dieses erneuerte Herz, das der Herr jetzt schon beginnt zu wirken, wird dort vollendet sein. Und dann werden die Dinge, die eben den Himmel zeichnen werden, für uns das größte Glück bedeuten. Nur ein paar Dinge zu nennen. Zum einen allein, und das ist natürlich, was wir am ehesten nachvollziehen können, die Folgen des Sündenfalls werden völlig überwunden sein. Es wird weder Leid, noch Krankheit, noch Tod geben. Es wird aber auch in uns, und das wird, denke ich, auch jeder Christ nachempfinden können, kein Verlangen mehr geben zu sündigen. Dieser Kampf fällt weg. Das schlechte Gewissen fällt weg. Stattdessen ist endlich das da, wonach wir uns oft sehnen, dieses Verlangen, Gott wirklich von ganzem Herzen zu dienen. Ein erneuertes Herz. Dort wird auch endlich alles, nämlich Gut und Böse, richtig beurteilt, bewertet und belohnt werden. Nicht nur so wie hier, wo oft der Böse gelingen hat und der Gerechtigkeit im Sinn hat, eben kein Gelingen hat. Es wird, und man könnte jetzt Bibelstellen aufschlagen, aber das lasse ich nun, es wird ein vollkommen funktionierendes Zusammenleben geben, nach der Art, wie wir es uns heute auch wünschen in unserer Gemeinde. Und es wird keine Sünde mehr geben, die den Herrn verunehrt. Die Folgen des Sündenfalls werden überwunden sein. Aber nicht nur das, hatten wir auch in 1. Johannes 3, 2 gerade gelesen, wir werden Gott in einer Tiefe erkennen, wie wir jetzt noch bei weitem davon entfernt sind. Gottes bewundernswertes Wesen auf so eine Art erkennen, dass wir wirklich endlich in dieses Staunen auch und diese Freude daran geraten werden, wie wir es uns jetzt hoffentlich auch wünschen. Wir werden schlussendlich bei dem Herrn Jesus sein. Und für die Apostel, für die Schreiber der Bibel, war das der Gipfel all ihrer Erwartungen. Das hat gereicht, um alle Hoffnung zu beschreiben, an vielen Stellen. Zum Beispiel 2. Korinther 5, Vers 6, schreibt Paulus, runtergebrochen für ihn die Hoffnung, für das, wofür er arbeitet und leidet. Darum sind wir alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn. Es geht für ihn darum, daheim bei dem Herrn zu sein. Und im Philipperbrief, Philipper 1, Vers 23, schreibt er, denn ich werde von beidem bedrängt, mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein. Was auch viel besser wäre, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Diese Liebe zum Herrn treibt ihn. Und wie gesagt, das kann eben nur, dieses Verlangen da zu sein, kann nur echte Liebe bewirken, die wir zum Herrn haben sollen und auch können. Denn, und das kennen wir natürlich von Mitmenschen, wenn wir einen geliebten Freund treffen, dann freuen wir uns nicht nur drauf, weil wir was ganz Bestimmtes, Schönes geplant haben, sondern es freut uns einfach, mit ihm Gemeinschaft zu haben, bei ihm zu sein. Und noch stärker ist das natürlich oft mit Familienbanden und in der Ehe. Und das, ja, diese Liebe soll und wird auch zum Herrn die gleiche sein. Einfach sich zu freuen, dort zu sein, wo er ist. Und viele Heilige haben das über die Zeit von Herzen zum Ausdruck gebracht, dass das ihr Verlangen geworden ist. Das ist, wonach das neue Herz verlangt. Und wie gesagt, das wird der Herr vollkommen schaffen, aber er will und tut es auch jetzt schon. Wir sind als Gerettete, wir haben den Geist, wir sind erneuert, aber eben das Fleisch ist noch da, das dagegen kämpft. Und das birgt einerseits Kampf, aber auch diese Hoffnung, diese Verlangen können jetzt schon unsere sein und dadurch auch hier schon unsere Freude und auch die Vorfreude auf den Himmel wirklich hervorrufen, erzeugen. Wir sind jetzt schon befähigt, als bekehrte Christen unsere Freude und Erfüllung in der Anbetung und der Nähe zu Gott zu finden. Wir müssen aber auch, solange wir im Fleisch sind, lernen, sie auch dort zu suchen. Und desto mehr wird auch die Vorfreude auf den Himmel steigen, so dass wir auch mit Paulus sagen können, wie er in 2. Korinther 5, 8 schreibt, wir sind aber getrost und wünschen viel mehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Nun lass mich aber noch einige Hindernisse für diese Hoffnung aufzählen. Ja, was, wenn das möglich ist und Gott das schon in uns hineingelegt hat, warum kann es dann sein, dass das manchmal und oftmals eben nicht da ist? Wie kann das überhaupt sein? Nun, es kann eben besonders manche Hindernisse geben. Das eine ist natürlich die Frage, man muss natürlich bekehrt sein. Man muss ein erneuertes Herz haben. Bin ich bekehrt? Habe ich überhaupt ein erneuertes Herz? Aber auch als Bekehrter stellt sich dann die Frage, habe ich und pflege ich eine innige Beziehung zu Gott? Im Himmel wird alles darauf ausgerichtet sein, Gott tiefer und näher zu ergreifen und zu kennen. Wenn das hier überhaupt nicht dein Bestreben ist oder nur ganz wenig, dann hemmt das natürlich auch, die Freude auf das Zukünftige. Aber je mehr wir hier lernen, wirklich darin die Freude zu finden und zu erkennen, ist auch an anderer Stelle der Bibel heißt, ja, zu schmecken, dass der Herr freundlich ist, zu erkennen, wie wunderbar es ist, Gott nahe zu sein, ihn tiefer zu erkennen, sein Wesen zu ergreifen, darüber zu erstaunen und ihn anzubeten, desto mehr wird auch die Vorfreude auf den Himmel wachsen, wo das in vollkommener Art und Weise der Fall sein wird. Und als letztes und wohl Haupthindernis, was auch das vorherige mit sich zieht, ist die Frage, die sich jeder Christ auch heute stellen soll. Da möchte ich jeden dazu auffordern, sich das auch heute noch zu fragen, am besten nach dem Gottesdienst noch im Gebet. Wenn unsere Hoffnung nicht in der Herrlichkeit ist, dann liegt das in der Regel daran, dass unsere Hoffnung in dieser Welt ist. Hast du deine Hoffnung noch in dieser Welt? Also, und das ist natürlich auch das mit davon abhängig, ja, was habe ich noch zu erwarten vom Leben? Und je mehr, ja, wenn ich, es macht einen Unterschied, ob ich vielleicht schon 80 bin und auf das Ende zugehe, dann wird das wahrscheinlich automatisch stärker, oder ob ich eben noch jung bin und möglicherweise in 3 Wochen heirate, dann ist die Gefahr größer, auf das zukünftige Leben in dieser Welt seine Hoffnung zu setzen. Aber auch in dieser Situation ist das nicht recht. Man darf sich auch an Dingen in diesem Leben freuen, aber ist es meine letztendliche Hoffnung geworden? Und ob das so ist, kann sich zum Beispiel an einer Frage herauskristallisiert werden. Wenn der Herr heute wiederkommen würde, wäre das schön für dich oder würde es dich stören? Ganz ehrlich. Oder wären da Dinge, wo du sagst, oh nein, ich wollte doch und ich werde nie wieder. Und ich meine jetzt abgesehen davon, natürlich ist es dieser Zwiespalt, oh, ich wünsche mir aber doch noch, dass meine Verwandten und Lieben gerettet werden. Das sei jetzt an dieser Stelle mal dahingestellt. Aber auf der anderen Seite, gibt es Dinge in dieser Welt, die du so sehr begehrst, dass es dir in die Quere kommen würde, wenn der Herr heute wiederkommen würde? Fragen wir uns das. Wir sollten erstreben, wirklich zu dieser Einstellung zu kommen, was wir schon oft gesungen haben. Ich möchte eine Liedstrophe vorlesen. Ist das unsere Einstellung? Diese Welt ist eine Wüste, wo ich nichts zu wählen wüsste, wo ich nichts zu suchen habe. Habe nichts zu bedauern, zu verlieren, zu betrauern, brauche nichts als einen Wanderstab. Diese Welt ist nur Durchgang, Wüste, nichts zu begehren. Ich will nur durch und beim Herrn sein. Darum diese Aufforderung, prüfen wir uns hier vor dem Herrn und ja, bitten wir um Vergebung und bitten wir um Veränderung auch unseres Herzens hier. Richten wir unsere Gedanken ganz speziell auf diese Herrlichkeit, versuchen wir, streben wir danach, die Freude an Gott hier schon zu suchen, wie wir es dort tun werden. Und an diesem Punkt möchte ich auch noch besonders die ansprechen, die sich eben noch nicht zu dem Herrn Jesus bekehrt haben, oder die vielleicht auf beiden Seiten hinken, irgendwo schon erlöst sein wollen, aber eben die Freuden dieser Welt nicht aufgeben wollen. Der Himmel ist wirklich eine herrliche Hoffnung und die Sünde wird letztlich nie die Freude bieten, die Gott uns versprochen hat. Die Sünde wird nie diese Freude bieten. Es ist es wert, aber es kostet eben hier die Freude der Sünde, die zur Verdammnis führt. Es geht nicht beides. Ja, diese Erlösung will und sie ist erstrebenswert. Der muss das Hiesige dafür opfern. Mein Wunsch ist, dass wir wirklich alle darin zunehmen, in dieser Hoffnung, das heißt in Leidstand und dass sie eben praktisch auch zum Ausdruck kommt, wie es eben im Titusbrief der Wunsch des Herrn und des Apostels ist, das heißt den Leidenstand zu halten, in Heiligung voranzuschreiten, gerecht und gottesfürchtig zu leben in der jetzigen Weltzeit und eifrig danach zu suchen, gute Werke zu tun, aus einer tiefen Freude und der Überzeugung heraus, dass der Herr uns etwas Größeres geben wird. Amen.